für mich ist das Entscheidende dabei, dass es nicht dieses typische zwei Jungs, ein Mädchen und sie ist dazwischen hin und her gerissen, sondern es geht eigentlich wirklich um Liebe an sich und auch um Liebe zwischen den gleichen Geschlechtern, aber auch um Liebe zwischen Freunden, also Beziehungen. Es ist ja irgendwie, es gibt ja so viele Arten von Liebe und die sind eigentlich da irgendwie, finde ich, alle mit drin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories. Wenn ihr auf Geschichten steht, die in die Rubrik Jugendbücher gehören, also Romane, in denen die Figuren auch ruhig mal jünger als 20 sein können, dann kennt ihr die Frau, um die es hier heute geht, auf jeden Fall. Mit ihren Büchern war sie zweimal nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, einmal für das Jugendbuch des Jahres, hat den Leserpreis gewonnen, den Bayerischen Kunstförderpreis, stand auf mehreren Shortlists. Und mal gucken, was jetzt mit ihrem neuesten Buch noch so dazukommt. Das ist gerade rausgekommen, heißt Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Und darüber haben wir diese Woche gesprochen, gemeinsam in unserer Lesung in Stories. Es wird viel um Australien gehen in den nächsten 45 Minuten. Ein bisschen ums Stricken, auch Premiere, glaube ich. Und natürlich ums Thema Liebe und um eine ganz besondere Reise bzw. einen ganz besonderen Roadtrip. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier kommt Anne Freitag. Hallo Anne. Sehr schön, dass du heute hier bist bei uns. Nach diesen ganzen Preisen, die ich gerade aufgezählt habe, zu urteilen, bist du ja so ein bisschen gefühlt die Königin der Jugendliteratur. Zumindest gehörst du zum Königsstab dazu. Bevor jetzt alle, die über 20 sind, am Radio oder am Podcast aufspringen, ausmachen und weggehen, weil sie denken, ist nichts für mich. Wer darf Jugendbücher lesen und wer liest Jugendbücher so?
Also ich lese Jugendbücher wahnsinnig gerne.
Du schreibst
also,
sie auch.
Ich schreibe sie auch, ja. Es wäre jetzt ein bisschen seltsam, wenn ich sage, ich hasse Jugendbücher. Aber ich denke, dass Menschen verbindet, dass sie Geschichten mögen. Und wenn eine Geschichte gut geschrieben ist, dann ist mir persönlich vollkommen egal. Also die Figuren sind mir wichtig, aber mir ist egal, wie alt sie sind. Es ist mir wichtig, dass ich mich mit ihnen identifizieren kann, dass sie sich mit Themen beschäftigen, die mich beschäftigen. Und deswegen denke ich, jeder kann Jugendbücher lesen, der sich für die Themen interessiert, die diese jungen Menschen interessiert.
Was das für Themen sind und generell über das Thema Alter und Jugendbücher und so weiter, reden wir später noch ein bisschen genauer. Du hast vor diesem neuen Buch hier schon drei andere Jugendbücher geschrieben. Mein bester letzter Sommer, Ein Mund voll ungesagter Dinge und Nicht weg und nicht da. Da ging es sehr viel um schon harte Themen, um Schicksalsschläge, um den Tod, ums Wiederankommen im Leben. Und das ist jetzt hier bei dem Buch ja tatsächlich ein bisschen anders.
Ne? Ja, das Nicht weg und nicht da letztes Jahr, also das habe ich ja geschrieben 2017, das hat mich richtig verdaut beim Schreiben. Also mir ging es nach diesem Buch, mir ging es währenddessen teilweise ganz fürchterlich und ich habe wirklich gezweifelt zum ersten Mal, ob ich dieses Buch zu Ende bringen kann. Und ich habe es zu Ende gebracht und war dann auch völlig am Ende. Also es ging mir wirklich richtig schlecht nach diesem Buch. Und ich hatte dann auch ein persönlich schweres Jahr danach und habe da irgendwie so einen Zusammenhang reingebracht, so das hat miteinander zu tun und das hast du verdient, was dir passiert ist, weil du deinen Figuren so schreckliche Dinge antust. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das nächste Buch, das ich jetzt schreibe, das ist gar nicht traurig. Das ist einfach mal gar nicht traurig. Leider liegt es mir nicht, rein fröhliche Geschichten zu schreiben.
Ich wollte gerade sagen, also
ich habe es echt versucht, so einfach so ein richtig fröhliches Buch zu schreiben. Und ich glaube, ich bin einfach entweder im echten Leben schon so fröhlich, dass ich das nicht auch noch aushalte.
Das wird sein.
Weil ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch, also ehrlich. Aber irgendwie funktioniert das beim Schreiben nur bedingt. Und bei dem Buch wollte ich dann, kam ganz schnell bei mir hoch, dass ich mir wünsche, dass das tragende Gefühl Melancholie und Sehnsucht ist. Und ich glaube, also ich behaupte jetzt einfach mal, das ist mir gelungen. Das hoffe ich zumindest.
Ich habe es gelesen, ich kann sagen, es ist dir gelungen.
Ja, Gott sei Dank. Weil das ist, und das ist ja auch ein bisschen, Melancholie ist ja auch ein bisschen traurig und ein bisschen schwer. Aber es ist eben nicht, mein bipolarer Bruder hat sich umgebracht.
Also genau, es bringt sich kein bipolarer Bruder
nein,
um in diesem Buch.
Gott sei Dank.
Worum
nicht.
Es sonst geht, also worum es überhaupt geht in der Geschichte, wie du drauf gekommen bist und warum du auch Bücher schreibst oder vor allem geschrieben hast unter anderem Namen, das klären wir alles in der nächsten Stunde. Anne Freitag ist heute zu Gast bei uns in 1 Live Stories. Anne, jetzt können wir es sagen. In deinem neuen Buch geht es um eine Reise nach Australien. Also das Buch spielt von vorne bis fast ganz hinten in Down Under, am anderen Ende der Welt einmal. Wieso gerade da?
Weil ich selbst dort war und entweder wahnsinnig unkreativ bin, dass ich genau das wähle, wo ich schon war. Aber andererseits heißt es, man soll über das schreiben, was man kennt.
Voll, ja.
Bei den meisten Menschen wäre das dann herzlich wenig, deswegen ich vertrete das eher nicht. Aber ich fand Australien so unfassbar großartig, dass ich das Gefühl hatte, es kann eigentlich nirgends sonst spielen. Und deswegen die Entscheidung war sehr, sehr schnell gefallen.
Das heißt, du bist ganz klassisch irgendwie nach der Schule mit dem Backpack nach Australien. Was wolltest du da machen? Was war dein Ziel?
Erstmal fliehen vor der Realität. Also das haben Rosa und ich gemeinsam. Also das ist das Fünkchen Rosa in mir. Aber ich war voll uncool und bin mit einem riesen Reisekoffer dahin und habe dann festgestellt nach kürzester Zeit, das war die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Und ich habe diesen blöden Koffer, ich habe mir dann einen Backpack gekauft, weil ich dachte, alle haben den, will ich auch
haben. Da hast du dir dann gekauft?
Ja, ja. Ich habe den riesigen, fürchterlichen Koffer dabei gehabt. Das war wirklich unglaublich unpraktisch. Und dann habe ich mir einen Rucksack gekauft und habe die Sachen umgepackt und den Koffer mit einem Teil der Klamotten habe ich mit dem Schiff nach Hause geschickt und der Koffer kam dann 5 Monate später ziemlich zeitgleich mit mir wieder an.
Ja, das perfekt war aber getimt, würde genau. ich sagen. Genau. So, und wo bist du dann mit diesem Rucksack hin? Was war so deine Route?
Ich habe...
Erstmal, bist du alleine? Warst du alleine?
Ich bin alleine. Ich habe den Flug gebucht. Es hat mich unfassbar viel Mut gekostet, diesen blöden Flug zu buchen. Alleine. Ich habe Blut geschwitzt. Und dann hat der Sohn einer Freundin meiner Mutter gesagt, oh, du fliegst nach Australien, will ich auch hin. Hat auf denselben Flug gebucht. Und ich habe mir gedacht, das war's mit meinem Mut. Also fliege ich halt jetzt nicht allein. Dann sind wir da zusammen hingeflogen. Ich war da schon so ein bisschen sauer, ehrlich gesagt, dass der mir so mein Ich-bin-so-mutig-Moment versaut hat. Dann war ich andererseits dort wieder ganz froh, weil Mutterseelen allein so weit weg und habe nichts verstanden. Und wir haben uns aber dann recht schnell voneinander verabschiedet. Jeder hat sein Ding gemacht und ich habe aber ein Mädel getroffen dort. Die hatte ich einmal in der Nähe von München getroffen und die hat gesagt, sie ist in Australien. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, da hänge ich mich hin. Und das habe ich dann auch gemacht und die hat dann, kaum war ich da, gesagt, ich muss jetzt erstmal arbeiten gehen. Ich habe mir gedacht, ja hallo, ich bin jetzt hier gerade angekommen, ich wollte jetzt hier Welt erobern.
Also dein Plan war nicht Work and Travel oder so, sondern Travel.
Ja, ich wollte schon auch worken, aber erst mal traveln. Und ich habe dann also erst mal geworkt und dann getravelt. Also das war nicht so Sinn und Zweck. Aber dann sind wir in so einen Kaff gefahren. Und allein da habe ich mir schon gedacht, nach Mildura. Wir sind in so einen Kaff gefahren.
Nie gehört.
Eben, niemand, außer die schon mal da so mit Weinpflücken und so beschäftigt waren.
War schon mal jemand von euch Weinpflücken in Mildura? Einmal klatschen bitte.
Ja, ich dachte,
haben wir das auch geklärt.
Nur ich könnte klatschen. Genau. Und das Lustige ist, man nennt es ja nicht mal Wein pflücken, sondern wir haben den Wein trainiert. Weil der muss ja immer um so Drähte rumgewickelt werden. Und dann sagen sie schon immer, mind the spiders. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht überrissen, dass Spiders Spiders sind. Also ich war da schon raus. Und dann meinen die auch nicht irgendwelche Spiders, sondern dann meinen die Redback-Spinnen, die dich töten können. Gut, heutzutage wäre ich
ohne
da raus.
Mist, ne? Das ist wirklich der Grund, weshalb Australien für mich einfach ein bisschen rausfällt. Die Spoilers da, die will ich nicht treffen.
Das Schöne ist aber, die Australier sind diese Viecher so gewöhnt, dass es wirklich überall, also fast jeder Haushalt hat 3, 4 Anti-Schlangen- und Spoiler-Giftsets. Also das heißt, du fällst um und irgendjemand hat was dabei.
Ja, das ist auch das Mindeste. Also super, die rote Spoiler hat mich gebissen. Hat mal jemand gerade?
Nee, und das war wirklich 2, 3 Mal die Situation auf diesem Feld um 5 Uhr morgens. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das nicht meine Uhrzeit ist. Ich wurde nicht, Gottes Willen.
Ich dachte so, 2, 3 Mal war die Situation, da hat die Giftschwinde mich erwischt.
Nein, das wäre hier drin vorgekommen, garantiert.
Okay, gut,
nein, aber 2, 3 Mal hat man sie wirklich gesehen. Und dann haben die einfach gesagt, ja, so drumrum wickeln und weitermachen. Ich habe mir gedacht, ich habe hier gerade knapp überlebt. Ja, es hätte mein letztes Stündchen. Wir haben ein Gegengift dabei. Ich
hab mir gedacht, super.
Das ist beruhigend.
Vielen Dank dafür.
Genau.
Was war dein absolutes Highlight?
Puh, das ist wahnsinnig schwer.
So Superlative sind immer doof, ja, ne? Aber sowas, was dir so voll im Kopf geblieben ist?
Also eine Sache, die ich nie vergessen werde, ist tatsächlich der Moment, ich habe eine Berlinerin dort kennengelernt und wir haben uns auch einen Bus gekauft, nicht von Französinnen, von Kanadierinnen, aber die haben auch so einen niedlichen Akzent.
Da war die Münchnerin dann weg?
Die Münchnerin, die wollte noch weiter arbeiten.
Ah, okay. Die wollte noch arbeiten. Okay,
genau.
Dann kam die Berlinerin. Mhm.
Genau, und wir haben dann Inga und ich... Sie würde sagen, sie hieß Inga. Sie mochte es gar nicht, dass ich sie so bayerisch Inga nenne, aber das ist geblieben. Jedenfalls haben wir einen Mitsubishi gekauft. und haben gesagt, so, und jetzt fahren wir 5 Monate mit dem durch die Gegend. Und der Moment beim Ayers Rock bzw. Uluru, als die Sonne, also wir sind da hingekommen und dann war der da so hellbraun. Und ich habe mir gedacht, ja, wie hellbraun? Ich dachte, der ist rot. Da war überhaupt nichts rot. Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet und dann ging die Sonne unter und dann stand dieses Teil in Flammen und es sah so unfassbar großartig aus. Und wir saßen auf dem Dach, damals habe ich noch geraucht, haben geraucht und geraucht. Und dann habe ich den Fehler gemacht, ich wollte runtersteigen und ich bin auf die Frontscheibe gestiegen und dann hat es krack gemacht.
Und dann war es das mit der Romantik.
Und ich bin da erstmal, ja, das auch. Und ich bin stehen, wie man so gefriert in solchen Momenten, als wäre es dann nicht wahr. Wenn man sich nur stillhält, dann ist es nicht passiert. Letzten Endes war dann ein riesen Riss in der Scheibe und wir haben das dann mit Gaffertape, wir waren 20, mit Gaffertape repariert. Hat auch bis zum Schluss gehalten. Aber der Moment, als dann immer die, also alle Reisebusse weg waren und wir waren dann alleine dort und dieser Sternenhimmel und diese, wie es Nacht wurde, war unbeschreiblich großartig.
So ein paar dieser Momente gibt es tatsächlich auch in deinem Buch. Nicht das Gaffertape auf der Frontscheibe, aber so sehr, sehr schöne Beschreibungen des Landes und der Natur. Aber wir steigen jetzt natürlich ganz am Anfang ein. Du liest uns jetzt wirklich den kompletten Anfang vor, sogar den einen Satz, den man liest, bevor das erste Kapitel losgeht.
Genau. So wie wenn man das
wenn
Buch
man's aufmacht,
einfach kauft und startet.
Ja, bitteschön.
Okay. Es ist noch gar nicht so lange her, da war Rosa nur eine Farbe und David mein bester Freund. Seitdem ist viel passiert. 27. Mai, noch 2 Tage. Es fühlt sich an wie das Dach der Welt und wir stehen oben drauf, ganz oben, nebeneinander in einer mondlosen Nacht. Und das Gefühl ist so groß und laut, wie die Weite still ist. Ich war schon oft glücklich in meinem Leben, aber das hier ist anders, wie ein Glas, das so voll ist, dass es überläuft. Die Sterne fließen langsam über den Horizont. Man kann dabei zusehen, wie sie hinter dem Rand der Welt verschwinden. Und die Milchstraße über unseren Köpfen scheint so nah, als könnten wir mit den Fingerspitzen in sie eintauchen, wie in einen Teich. Unser Lagerfeuer brennt orange und rot in die Dunkelheit. Es flackert in ein Blau, das fast schwarz ist. Erhellt unsere Gesichter, dann sind sie wieder dunkel. Außer uns ist niemand da. Es fühlt sich an, als wären wir allein auf der Welt. 3 Punkte, die man vergessen hat. Die Funken steigen in den Himmel und der Song, den wir hören, hallt aus den Lautsprechern in das weite Nichts um uns herum. Es ist ein Gefühl, als könnte ich lachen und weinen und beides wäre richtig. Beides würde passen. Beides wäre ich. Es sind nur noch 2 Tage. 2 Tage, dann sind wir vorbei. Dann gehen wir wieder zurück, jeder dahin, wo er hergekommen ist. Aber noch nicht. Noch sind wir hier, stehen Hand in Hand auf dem Dach unseres Campers. Verwaschene Umrisse mit Mückenstichen und gebräunter Haut, irgendwo im Outback. Die Musik unterstreicht die Stimmung und die Farben und die vergangenen Monate. Sie untermalt uns, wie ich in mein Buch. Es läuft dasselbe Lied, das ich ein paar Wochen vor meiner Abreise gehört habe. Damals, als ich noch nicht wusste, was kommt. Und dann kam alles anders. Der Anfang. Mitte Dezember, Sydney, Rosa. Der erste Satz, den er zu mir sagt, ist: Willst du das obere oder das untere Bett? Ich mag seine Stimme sofort. Ich nehme das untere, sage ich. Er lächelt mich an, es ist ein Lächeln zwischen schüchtern und erleichtert. Er wollte das obere Bett. Ich heiße Frank, sagt er. Meine Schildkröte hieß Frank, sage ich. Mit dieser Antwort hat er nicht gerechnet. Ich wollte es auch eigentlich nur denken. Wie bist du auf den Namen gekommen? Fragt er. Mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, sage ich. Ich kannte nie jemanden, der Frank hieß. Mochtest du Frank? Fragt er. Ja, sage ich. Sehr. Lebt er noch? Es war ein Weibchen, sage ich. Frank war ein Weibchen? Sein Tonfall ist fragend und amüsiert. Was soll ich sagen, sage ich. Ich war ein seltsames Kind. Pause. Oh nein, Frank ist tot. Das tut mir leid, sagt Frank. Muss es nicht, erwidere ich. Frank war ziemlich alt, als sie gestorben ist. Das freut mich zu hören, er lächelt, diesmal mit Schalk. Wir haben sie in unserem Garten neben den Hamstern und Meerschweinchen begraben, sage ich. Ich habe ihr ein kleines Kreuz aus Zweigen gebastelt. Klingt so, als hätte Frank es ziemlich gut getroffen, sagt Frank. Hat sie. Mein Vater hat bei der Beerdigung sogar ein paar Worte gesagt. Hier liegt Frank, oder so ähnlich. Ich denke an den Moment zurück, an Frank in dem Schuhkarton. an das kleine Kreuz, an meinen Vater. Er hat meine Hand gehalten. Das war lange, bevor er und ich aufgehört haben, miteinander zu sprechen. Frank sagt, das volle Programm also. Ich sage, ja, und dann, zu dir passt der Name besser als zu meiner Schildkröte. Das höre ich gern, sagt Frank. Und wie heißt du? Rosa, sage ich. Ich heiße Rosa.
Anna, hattest du auch mal eine Schildkröte?
Ob ich? Nein. Mhm. Nachbarn hatten welche einen ganzen Garten voll. Wir durften ab und zu hin und die hatten sogar kleine Brücken über Teiche und so. Meine Schwester hat jetzt eine Schildkröte. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber Frank, sie heißt nicht Frank.
Also weil ich habe gedacht, ach, jetzt schreibt sie hier das erste Kapitel. Meine Eltern haben nämlich eine Schildkröte und die hatte jetzt letztens Schnupfen. Und dann wollte ich dich fragen, vielleicht hättest du gewusst, was man da machen kann. Aber gut, alles klar, lassen wir das. Rosa in deinem Buch, die erzählt auf jeden Fall direkt von ihrer Schildkröte, als sie das erste Mal auf Frank trifft in diesem Hostel in Australien. Viel mehr wissen wir noch nicht über sie. Und über Frank auch im Prinzip nicht, aber das ändern wir jetzt. Wir füllen nämlich für beide Figuren mal so einen kurzen Steckbrief aus und fangen vielleicht einfach mit Rosa an. Was ist der Grund für ihre Reise nach Australien?
Tatsächlich die Flucht, dass sie nicht weiß, was sie tun soll. Und manchmal ist Wegkommen der beste Weg, um weiterzukommen.
Beziehungsstatus vor der Reise?
Ein paar Monate davor vergeben, dann Single. Und dann, wer weiß.
So weit sind wir noch nicht, vor der Reise. Ziele in Australien? Was ist Ihr Plan?
Tatsächlich von Anfang an, sie will einen Camper kaufen und sie möchte mit diesem Camper die Ostküste hochfahren und durchs Zentrum wieder runter.
Drei Sachen, die sie liebt?
Zigaretten, Pringles und was liebt sie noch? Viele Sachen, die man noch rausfinden muss.
Aber Zigaretten und Pringles, ohne jetzt hier vom Steckbrief abzuweichen, ist aber auch was, was ein bisschen autobiografisch dann ist. Wenn du sagst, du hast geraucht und ich weiß auch, dass du Pringles gegessen hast.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier öffentlich-rechtlich so sagen dürfen. Diese Chips,
in dieser Dose.
Einmal geploppt,
genau.
Nie mehr gestoppt oder so.
So schlimmer wird's nicht.
Entschuldigung. So.
Oder war es gepoppt, geploppt? Ich weiß es nicht.
Pass auf, wir machen weiter.
Egal.
Schlechteste Eigenschaft von Rosa, was würdest du sagen?
Dass sie irgendwie denkt, das Leben schuldet ihr was.
Familienverhältnisse, also wie ist sie so aufgewachsen?
So und so. Also sie hat eine Patchwork-Familie und das ist auch alles in Ordnung. Die fehlende Komponente ist für sie der Vater und das spielt da auch, das spielt schon eine Rolle.
So, das haben wir jetzt die eine Seite, die rosa Seite und sie lernt dann, wie gesagt, diesen Frank kennen. Die beiden teilen sich ein Hochbett dem Hostel in Sydney. Deswegen jetzt Franks Seite, Grund für seine Reise?
Begleitung für David, der ihn hat hängen lassen.
David ist sein bester Freund, ne?
Ja.
Beziehungsstatus vor der Reise?
Single, immer Single gewesen.
Ziele in Australien?
Das weiß er, glaube ich, selbst nicht so genau. Wieder zurückfahren, um dann zu studieren, weil das vernünftig ist.
Drei Sachen, die seinen Charakter ausmachen, da sind wir schon fast mit dem Thema vernünftig. Was macht ihn so aus?
Er denkt alles tot, er liebt Reiseführer und er ist sehr loyal.
Was würdest du sagen, ist seine schlechteste Eigenschaft?
Seine schlechteste Eigenschaft, ich finde Frank hat fast eine gute Eigenschaft. Nein, er ist in vielen Punkten sehr unsicher und glaubt, dass man Wissen aus Sachbüchern und nicht aus dem Leben holt. Und ich glaube, das lernt er unterwegs ein bisschen.
Und jetzt hören wir so ein bisschen was zu seinen Familienverhältnissen, wie er aufgewachsen ist. Du liest uns nämlich noch mal ein Stück vor aus deinem Buch und da lernen wir Frank noch mal ein bisschen besser kennen.
Der einschneidendste Moment meines Lebens war der Tod meines Großvaters. Ich war nicht bei ihm, als er starb. Niemand war bei ihm. Er saß in seinem Sessel, ich lag in meinem Bett und schlief ein Stockwerk darüber. Das Kaminfeuer brannte sich leer, die Glut war noch heiß. Ich stand morgens in der Tür zum Wohnzimmer, 13 Jahre alt, und schaute in tote Augen. In der Hand hielt ich ein Päckchen. Zu seinem letzten Weihnachtsfest hatte ich ihm nichts geschenkt. Ich war nicht rechtzeitig fertig geworden. Dann war es fertig und mein Großvater tot. Ich würde viele Tage meiner Zukunft für einen Abschied geben, für ein paar Minuten mit ihm, Monate, sogar Jahre. Meine Mutter war Jungmutter geworden, jung und zu früh. 2 Jahre zuvor hatte sie ihre eigene verloren, an einen Krebs, der zu lange unbemerkt blieb. Meine Mutter war 17, als sie meinen Vater traf, so alt wie ich heute. Sie verliebten sich. Mit ihm ging es ihr besser. Doch die Beziehung zerbrach. Wir waren nicht ganz ein Jahr eine Familie, zu kurz, um sich daran zu erinnern. Mein Vater beendete, was nie hätte beginnen dürfen. Ich blieb bei meiner Mutter. Die Bruchstücke, die ich aus dieser Zeit noch weiß, ergeben kein schönes Bild. Eine kleine, dunkle Wohnung, meine Mutter, die weint, Augenringe. Ich war 5, als mich mein Großvater zu sich nahm. Die Gründe hat er nie genannt. Weder warum genau dann, noch warum überhaupt. Warum nicht früher, warum nicht später. Ich erinnere mich noch, dass ich anfangs Angst vor ihm hatte, vor seinem faltigen Gesicht und diesen hellblauen Augen, kalt wie gefrorenes Wasser. Seine Haut war gebräunt, nicht grau und fahl, wie bei den meisten alten Leuten, die schon im Leben leblos aussehen. Er hatte ein vom Wetter gegerbtes Gesicht, war groß mit strengem Blick und breiten Schultern, seine Haltung aufrecht wie ein Ausrufezeichen. Er wirkte wie ein Soldat, nicht wie ein alter Mann, doch wenn er lachte, wurde er ein anderer Mensch und die Falten freundlich. Sie wischten den Zorn von seiner Stirn, den Horror, den er gesehen haben musste, die Erinnerung an den Tod. Mein Großvater erzählte mir oft Geschichten von früher, vom Krieg, davon, wie er meine Großmutter kennengelernt hatte, diese wunderschöne Frau mit dem haselnussfarbenen Haar und den veilchen blauen Augen. Wenn er von ihr sprach, musste ich an meine Mutter denken. Auch sie hatte veilchenblaue Augen. Im Internat wurde ihre Adresse wieder zu meiner, doch ich war nie dort, immer bei David oder im Gebirge. Meine Mutter und ich hatten dieses stillschweigende Übereinkommen, uns aus dem Leben des jeweils anderen herauszuhalten. Wenn sich jemand von der Schule bei ihr meldete, gab sie vor, über alles Bescheid zu wissen, was mich betraf. Im Gegenzug blieb ich weg. Manchmal frage ich mich, wie ich wohl geworden wäre, wenn mein Großvater mich damals nicht zu sich geholt hätte. Wenn ich bei ihr geblieben wäre, in dieser dunklen, kleinen Wohnung, in ihrer Trauer, in diesem unguten Gefühl, das immer da war, nicht sichtbar, aber überall, in ihr, in mir, in den Vorhängen und Wänden. Ich wäre nicht ich geworden, jedenfalls nicht dieses Ich, eher ein anderes, vielleicht ein gutes, aber vermutlich nicht. Was ich an mir mag, habe ich von ihm. Er war konservativ, aber nicht rückständig, unglaublich stur, der sturste Mensch, dem ich je begegnet bin. Er war geduldig, wurde nie laut. Er konnte mit Blicken mehr sagen als die meisten Menschen mit Worten. Er liebte den Geruch von Leder und von brennendem Holz und von Milch, kurz bevor sie kochte. Mein Großvater hasste Ungerechtigkeit und Sprichwörter und Floskeln. Er sagte, finde deine eigenen Worte, nimm nicht die von anderen. Und er sagte, bleib bei dir. Lange wusste ich nicht, was er damit meinte, erst einige Jahre später. Im Haus meines Großvaters lagen überall dunkle Schokolade und harte Bleistifte herum. In Schubladen, im Bücherregal, auf dem kleinen Tisch neben seinem Sessel, in der Küche. Er sagte, schreib deine Gedanken auf, Junge, sonst sind sie weg. Er notierte seine bis zu seinem Tod, jeden Abend und jeden Morgen, in kleine Bücher mit linierten Seiten und schwarzem Einband. Er trug immer eines bei sich, immer in der hinteren Hosentasche. Als er starb, hat er sie mir vermacht. Der letzte Eintrag ist vom 26. Dezember, nur wenige Stunden vor seinem Tod. Er lautet, es war ein gutes Leben.
Manchmal muss man vom Weg abkommen, um den eigenen zu finden. Das steht hinten relativ groß auf deinem Buch drauf. Und vorne widmest du die Geschichte auch noch allen, die ihren Weg noch suchen und sagst, man findet ihn zwischen den Zeilen. Wann in deinem Leben bist du schon mal vom Weg abgekommen?
Ich habe das Gefühl, ich bin sehr lange nur auf Umleitungen unterwegs gewesen, ehrlich gesagt. Also es gibt ja Leute, die haben so diesen super coolen, geradlinigen Weg, so planen und folgen und das ist toll. Also ich gehöre zu denen nicht. Ich habe wahnsinnig viele Sachen vehement stur versucht und bin kolossal gescheitert mit allen. Und dann ist das Schreiben irgendwann zu mir gekommen. Und das ist das, was ich meine mit, manchmal ist man auf dem Holzweg. Und wenn man den dann zu stur verfolgt, dann bemerkt man all die anderen Möglichkeiten nicht, die vielleicht viel besser zu einem passen. Das heißt, zielgerichtet sein ist ja eine schöne Angelegenheit, aber das Leben hält so viele Dinge für einen bereit, positiv wie negativ, die man nicht planen kann. Und das Schreiben war für mich eine der wunderbarsten und auch grausamsten Überraschungen, weil manchmal ist es auch die reinste Hölle. Aber ich, das war ein riesiges vom Weg abkommen.
Aber würdest du sagen, jetzt hast du den Weg gefunden? Oder ist man irgendwie, ist der philosophisch? Oder ist man so sein Leben lang vielleicht auf die so, wow, ist das deep hier heute? Aber ja, ist das...
Na, sagen wir so, ich glaube inzwischen zumindest, dass ich auf dem Weg bin, auf den ich gehöre. Ob ich jetzt da noch viele, viele Serpentinenrunden drehe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich mehr, als ich jetzt denke. Aber ich bin sehr gerne da, wo ich jetzt bin. Also da ist gut.
Perfekt, dann gucken wir jetzt nochmal in die Vergangenheit zurück. Und zwar hat Judith eine Frage dazu hier bei uns aus dem Publikum.
Ja, wie alt wärst du gerne nochmal und warum?
Das ist jetzt voll schlimm, wenn ich das sage. Ich will genauso alt sein, wie ich jetzt bin. Und ich würde auch gerne dauerhaft so alt bleiben, weil es ist ein gutes Alter. Ich habe das Gefühl, ich kenne mich jetzt sehr viel besser als früher. Und es ist schön, sich zu kennen, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man muss nicht mehr so nach dem gehen, was andere von einem erwarten, sondern man muss seinen eigenen Erwartungen entsprechen. Und ich war eher, ich war jetzt nie so jemand, der den vorgefertigten Weg gegangen ist, aber ich war doch auch beeinflussbar. Und ich glaube, wenn man jünger ist, ist man das oft. Und deswegen bin ich eigentlich echt gerne so Anfang 30, Mitte 30, finde ich, kann man bleiben. Finde ich einfach gut, gefällt mir da.
Dann drücke ich dir die Daumen vielleicht.
Man
weiß ja nicht genau. Merit, genau auf der anderen Seite in unserem Publikum, hat auch noch eine Frage an dich und zu deiner Freizeitbeschäftigung, die du gerne machst.
In ihrer Kurzbiografie steht, dass sie gerne Serien schauen. Was ist denn ihre liebste Serie?
Wolltest du nicht alt werden und jetzt wirst du schon gesiezt.
Alles gut, Merit. Das ist sehr nett. Nein, aber das Lustige ist, dass ich jetzt mit einer Serie um die Ecke komme, die zeigt, dass ein Teil von mir immer 16 sein wird. Also es gibt ganz viele großartige Serien, keine Frage. Aber die Serie, die ich für immer wahrscheinlich am meisten lieben werde, ist Dawson's Creek. Ich liebe diese Serie.
Wer hat die gesehen? Einmal klatschen bitte.
Ja, wenigstens ein paar. Ich muss wirklich sagen, es ist für mich, ich habe die früher einmal im Jahr alle 6 Staffeln, ohne Witz, und jetzt oute ich mich voll. Im Winter, ich habe gestrickt und habe diese Serie, ja, jeder hat so seine Guilty
bitte,
Pleasures.
Bitte, für immer Anfang 30 bleiben.
Aber schön ist doch, dass man das dann sagen kann. Mit 16 absolut. Würden sie einen mobben. Ich kann das nicht sagen und die Leute lachen mich nur aus.
Und wenn man mit 16 stricken will und also...
Aber ich glaube eben für ganz viele, für mich ist es jetzt, ich kann jetzt sagen, Dawson's Creek schauen, Tee und stricken. Und ich meine, ich kann auch noch, das ist ja das Traurige, ich kann ja nicht mehr besonders gut stricken. Und ich stricke auch nur geradeaus. Also ich stricke kein Pullover oder so.
Also
ich
strickst einen Langfaden? Also
nein.
Also du strickst schon nebeneinander, es wird schon ein Schal oder so.
Ich habe so viele Schals, ich habe sie alle verschenkt. Und irgendwann war das dann zu wenig, weil 6 Staffeln sind ja ein Haufen. Und dann habe ich meiner jetzt verstorbenen Oma eine Decke gestrickt, die war so groß, man hätte sie 4-mal drin einwickeln können. Oh. Die sah dann aus wie so ein Sushi-Röllchen, das war wirklich ganz süß. Und dann, mein Bruder fand die so toll, also habe ich dem auch noch so eine gestrickt. Also ich bin jetzt kein begnadeter Stricker. Das wird auch nicht mehr passieren. Ähnlich wie Choreografien merken, das wird auch in dem Leben nicht passieren. Also ich habe da 2 linke Hände, linke Füße. Aber es ist sehr entspannend, mit den Händen etwas zu tun, was nicht so viel Sinn ergeben muss, wie Wörter schreiben.
Und das vielleicht auch nicht das Handy ist oder sowas.
Genau.
Weil da ertappt man sich ja auch, oder ich mich zumindest immer wieder dabei, wenn ich was Lineares oder so im Fernsehen gucke, dass parallel das Handy
in die Hand kommt.
Und wenn da schon 2 Stricknadeln sind, ist halt kein Platz mehr fürs Handy.
Genau. Vor allem,
also
wenn man
strickt alle mehr bei der nächsten Serie.
Und für mich dieses Paar, also Pacey und Joey, die 3. Staffel, es ist einfach, es ist jedes
aus
Mal...
aus der ersten Reihe, ich stehe völlig außen vor, ich habe gar keine Ahnung.
Ja, und das, was ich an der Serie nämlich so toll finde, ist, dass es eine Serie ist über all die Themen, übers Jungsein, übers Älterwerden, übers Heranwachsen, über Freundschaft. Und es ist aber nicht die Cheerleaderin und dann ist da der Sixpack-Basketballer und das ist alles so, was gar nicht, also in meiner Welt waren die nie so. Sondern das sind so nicht die Außenseiter, sondern irgendwie die Klugen, die auch teilweise in einer Sprache sprechen, wo man sich denkt, kein junger Mensch redet so. Aber das hat mir gefallen. Das waren irgendwie nicht so die Schöne und der Sportler. Und in Wirklichkeit haben sie viele Probleme zu Hause, sondern das war irgendwie einfach echt. Das fand ich toll.
So, und so ein bisschen so, das Gefühl habe ich tatsächlich auch bei deinen Büchern, dass es nicht so verschnulzt ist, so 1000 Schmetterlinge und dann fielen sie übereinander her und es war alles so wunderschön von Anfang an. So, aber es ist tatsächlich so, die beiden nähern sich ja dann schon irgendwie so ein bisschen an. Wie läuft es dann bei denen am Anfang?
Es ist tatsächlich so, dass Frank ja ein total, also ich will ihn jetzt nicht asexuell nennen, um Gottes Willen, aber er ist einer, der, nein, der ist ein unkörperlicher Typ. Also der ist einfach einer, so ein total geistiger, verkopfter Mensch. Und er denkt eben auch alles tot, wie gesagt, und deswegen überrascht ihn sehr, wie sehr er sich zu Rosa hingezogen fühlt. Also es passiert mit ihm körperlich, passieren lauter Dinge, die ihm fremd sind und für die er sich auch irgendwie schämt. Und sie macht dann den ersten Schritt, sie sitzen auf dem Dach, sie küssen sich fast, die Lippen liegen quasi aufeinander und er kriegt einen Anruf und geht hin. Und das ist irgendwie scheiße. Also ganz, ganz schlecht. So. Und sie findet es überhaupt nicht.
Und am Telefon ist
David. Und David,
sein bester Freund.
Genau, und ne? die Anrufe hat er davor tagelang ignoriert. Und genau in dem Moment nicht. Das ist ja irgendwie schon, hat er Geschmäckle, wenn man so will.
So, und man fragt sich natürlich beim Lesen sofort 1000 Sachen. Erstmal, warum ist Frank ans Telefon gegangen? Dann war der Sinn von diesem Anruf, dass David so gesagt hat, ich komme jetzt doch nach Australien. Fragt man sich auch, wieso will er da jetzt auf einmal auch noch hinkommen? Und das alles fragt sich natürlich auch Rosa in der Geschichte. Und an diesem Punkt, da steigen wir jetzt nochmal ein.
Als ich aufgewacht bin, lag anstelle von Frank ein Zettel neben mir. Darauf stand, bin spazieren, wollte dich nicht wecken. Es war eine Lüge und die ist 2 Stunden her. Ich liege auf dem Dach des Campers und das Blau über mir ist überall. Es ist ein Blau, wie ich es noch nie gesehen habe. Und darunter irgendwo ich auf einer karierten Decke. Mein Blick verliert sich in der Ferne. Ich höre Mystery of Love von Sufjan Stevens und höre nicht wirklich hin. Als würde die Musik in meine Ohren laufen und an den Fragen in meinem Kopf abprallen wie an einem Damm. Ich schaue hoch in das Blau und frage mich, was gestern passiert ist, zwischen Frank und mir. Ob überhaupt etwas passiert ist? Reicht so ein unspezifischer Anfang, um von einem Etwas sprechen zu können? War es ein Kuss? Oder doch nur der Wein in einer anderen Form? Ich denke an den Moment zurück und daran, dass ich plötzlich nur noch Haut war, überall Haut, die berührt werden wollte, nicht von irgendwem, von ihm, von Frank. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, vielleicht gar nichts. Und eigentlich will ich nicht darüber nachdenken, aber ich kann nicht aufhören, genauso wie man aus einem fahrenden Karussell nicht aussteigen kann. Warum ist Frank ans Handy gegangen? Warum genau in dem Moment? Wollte er es etwa nicht? Doch, er wollte es, bestimmt. Aber warum ist er dann ans Handy gegangen? Unsere Lippen haben sich berührt, nicht wirklich lang, aber eindeutig. Seine Wärme war wärmer als meine, fast fiebrig. Das gestern war nicht nichts, aber es war auch nicht viel, zu wenig für etwas. Und jetzt geht Frank spazieren oder mir aus dem Weg. Ich schließe die Augen und hinter meinen Lidern ist es schwarz und hell von der Sonne. Frank ist ans Handy gegangen. Er ist ans Handy gegangen, als meine Lippen auf seinen lagen. Mehr muss man eigentlich nicht sagen, der Rest ergibt sich von selbst. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er David die Tage zuvor eisern ignoriert hat, immer wieder. Und dann plötzlich nicht mehr. In so einer Situation. Dieser Anruf war Franks Notausstieg, der kleine Hammer, mit dem man eine Fensterscheibe einschlägt, wenn es brennt. Ich frage mich, was wohl passiert wäre, wenn David nicht angerufen hätte, wenn mehr passiert wäre als nur dieser Anfang, wenn wir weitergegangen wären. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine alternative Realität, in der ein anderer Frank und eine andere Rosa sich anders entschieden haben. Eine Realität, in der es keinen Anruf und keinen David gibt. In dem Moment, als ich das denke, spüre ich eine Erschütterung unter mir. Ein plötzliches Vibrieren, als würde jemand zu mir aufs Dach klettern. Ich öffne die Augen und erwarte Frank. Aber es ist nicht Frank, es ist ein Fremder. Irgendwie hatte ich mir David anders vorgestellt. Und gleichzeitig genauso.
Einmal Australien und zurück. Genau das gibt's hier heute in unserer Lesung in 1 Live Stories. Wir sprechen gerade über das Buch Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Und das ist der neue Roman von Anne Freitag. Anne, ich könnte ja auch sagen, Ellie Taylor ist heute mein Gast. Das bist nämlich auch du. Du führst so eine Art öffentliches Doppelleben mit 2 Schreibpersönlichkeiten. Und das musst du jetzt mal erklären, wieso du das machst, wieso du dich dafür entschieden hast.
Also eigentlich glaube ich, ist Ellie Taylor auf unbestimmte Zeit verschwunden. Ich glaube auch, sie wird nicht wiederkommen. Ich meine, man weiß es nicht
bei ihr. Wie viele Bücher hast du als Ellie Taylor geschrieben?
Ich glaube, ich war verrückt genug, 5 Bücher zu schreiben. Als Ellie Taylor.
Und woher kam sie? Also
sie kam tatsächlich aus einem Chatgespräch mit Adriana Popescu.
Auch eine Autorin.
Genau.
Für die, die es nicht
kennt. Und wir haben uns damals gedacht, es wäre wahnsinnig witzig. Also wir haben damals die Amazon Top-Verkaufscharts angeguckt und haben gesehen, das war, wann war das? 2014, ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir gesehen, hey, guck mal, dieses neue Genre da, dieses New Adult, guck mal, das läuft voll. Wäre doch witzig, wenn wir sowas auch schreiben. Wir haben uns kaputt gelacht. Jan, wenn wir das schreiben würden, dann wäre mein Name Ellie Taylor und meiner Carrie Price und wir haben uns kaputt gelacht. Und dann haben wir irgendwie immer weiter drüber gesprochen und dann haben wir eine Anleitung im Internet gefunden, alle Klischees, die in New Adult Roman vorkommen müssen.
Genau, New Adult ist doch quasi so Jugendbuch abgeleitet, aber es geht ein bisschen mehr zur Sache.
Ich finde, es ist auch wahnsinnig, es gibt immer Ausnahmen, klar, aber es ist ein wahnsinnig klischeebeladenes Genre, finde ich. Mhm. Die sehen alle überirdisch gut aus, die Mädels sind alle so ein bisschen naiv, alle haben sie dunkle Geheimnisse, die irgendwie dann mirakulöserweise zutage treten und dann gibt es riesen Drama und noch mehr Drama und Sex. Das ist es eigentlich.
Das ist New Adult, auf den Punkt.
Ja, und wir haben halt eine Anleitung gefunden, welche Klischees alle vorkommen müssen. Und das fanden wir so witzig, dass wir gesagt haben, boah, das machen wir. Und dann haben wir wirklich, also wer die Bücher jemals lesen sollte, das ist ja das Witzige, dass viele Leute das so bierernst nehmen, aber es ist tatsächlich nie besonders ernst gemeint gewesen. Und wer guckt, diese Klischees sind alle drin. Also in den ersten zwei Büchern, in ihrem und in meinem, alle, sie sind alle reingestopft. Und alle nehmen es ernst. Und dabei war es eigentlich ein Scherz. Eine Persiflage auf New Adult 2014.
So, und jetzt hast du die letzten vier Bücher jetzt mit diesem hier, sind ja dann eher wirklich so diese Genre Jugendbuch oder All-Ages-Buch, sagt man ja auch. An wen schreibst du? Also an wen denkst du beim Schreiben, wer das dann am Ende liest? Wer ist in deinem Kopf so der Leser oder die Leserin?
Das ist ganz lustig, weil ich gar nicht so denke. Ich weiß, dass Verlage und alle so denken und ich weiß auch warum, aber ich denke nicht so, weil ich das Gefühl habe, es gibt ganz viele Dinge, die mir gefallen, die anderen Leuten gar nicht gefallen, auch im selben Alter. Und nur weil ich jetzt ein bestimmtes Alter habe und also dieses ganze Schubladendenken, da stehe ich überhaupt gar nicht drauf. Und deswegen, ich schreibe Bücher für Menschen, die gerne Geschichten lesen. Und ich finde, man kann dem Leser zutrauen, dass er sich die Arbeit macht, rauszufinden, ob das Buch zu ihm passt. Weil man verbringt ja doch ein bisschen mit dem Buch.
Ja. Schon.
Und deswegen finde ich, man kann mal reinlesen und kann einfach auch mal anderen Genres eine Chance geben. Also ich denke da nicht so eng. Ich finde das auch komisch, ehrlich gesagt.
In deinem Buch geht's, in dem neuen jetzt, Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte, geht's auch schon viel um Liebe, auch um Sex, aber ich habe es vorhin schon kurz gesagt, zum Glück nicht um so schnulziges und übertriebenes Herzklopfen mit Schmetterlingen und nackt an der Küste in Australien im Sand und alles ist so super toll, sondern es geht vor allem um zwei große Fragen, für mich zumindest beim Lesen. Ich glaube, so ähnlich steht sogar auch im Klappentext. Sind drei einer zu viel und kann man auch mehrere Personen lieben? Wer fragt sich das im Buch vor allem?
Das fragen sich tatsächlich alle drei, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und für mich ist das Entscheidende dabei, dass es nicht dieses typische zwei Jungs, ein Mädchen und sie ist dazwischen hin und her gerissen, sondern es geht eigentlich wirklich um Liebe an sich und auch um Liebe zwischen den gleichen Geschlechtern, aber auch um Liebe zwischen Freunden, also Beziehungen. Es ist ja irgendwie, es gibt ja so viele Arten von Liebe und die sind eigentlich da irgendwie, finde ich, alle mit drin.
Und wie das Ganze ausgeht, das verraten wir natürlich nicht. Wir haben jetzt auch noch gar nicht viel über diese dritte Person, über David geredet. Der spielt natürlich auch eine Riesenrolle in dem Buch. Aber du musst jetzt, damit wir die letzte Lesepassage, die du uns liest, verstehen, eine Sache noch erzählen. Es ist zu einem Kuss gekommen zwischen David und Rosa, also dem besten Freund von demjenigen, in den Rosa eigentlich fast so ein bisschen, ja, fast verliebt war. Also es ging so ein bisschen in die Richtung. Wie kam das bei den beiden?
Das ist tatsächlich, David stößt eben dazu. Und anfangs sind David und Rosa völlig unbegeistert voneinander und wollen eigentlich den jeweils anderen loswerden. Das wäre ihnen am liebsten. Und es kommt aber, wie es im Leben halt ist, alles anders. Und letzten Endes verändern sie sich gegenseitig und zu dritt. Und es passiert dann das, was keiner von ihnen so wirklich dachte. Sie fühlt sich zu David sehr hingezogen und in einem ganz unpassenden Moment passiert dieser Kuss. Und David weiß aber von Frank, dass er Gefühle für Rosa hat. Und er weiß, wie sehr ihn das verletzen wird. Das heißt, es bleibt dann ein Geheimnis. Und wie das mit Geheimnissen ja meistens ist, ja, das wissen wir ja.
Genau, das hören wir jetzt vor allem. Wir steigen nämlich direkt nach diesem Kuss ein, ziemlich danach.
David, wir hätten nie zu dritt weiterfahren dürfen. Es war klar, dass es so kommen wird. Was willst du damit sagen? Fragt sie. Ich weiß, was du ihm bedeutest. Er hat es mir gesagt. Er hat gesagt, dass er mich umbringen würde, wenn ich was mit dir anfange. Und ich habe dich trotzdem geküsst. Ich schüttle den Kopf über mich selbst, über die Situation, über das alles. Aber das Schlimmste ist, dass wir ihn anlügen. Wir können es ihm nicht sagen, David, sagt Rosa. Er weiß es doch längst, sage ich. 5 Minuten zuvor. Frank. Als ich aufwache, liege ich allein im Camper. Links und rechts neben mir 2 verwaiste Kopfkissen. Ich blicke auf die Uhr. Es ist 5:15. Eine Uhrzeit für Schlaflosigkeit und Lügen. Ich rapple mich auf, schiebe die Jalousie ein Stück nach oben, schaue nach draußen und sehe David und Rosa im Lichtkegel einer Parkplatzlaterne. Sie sind zu weit weg von unserem Schlafplatz, als dass es sich mit reiner Höflichkeit erklären ließe. Wenn man jemanden nicht wecken will, entfernt man sich ein bisschen. Eine solche Distanz wählt man nur, wenn man unter keinen Umständen gehört werden möchte. Ich öffne die Schiebetür, sie war nur angelehnt, taste blind nach meinen Schuhen, finde sie und schlüpfe hinein. Ich gehe in Boxershorts und oben ohne über den Parkplatz. Es ist geisterhaft ruhig. Keine Geräusche. Nur David und Rosa und ich, der auf sie zugeht. Mein Herz schlägt schneller. Meine Handflächen sind feucht. Ein unbehagliches Gefühl begleitet mich, geht neben mir her wie ein Schatten. Ich höre ihre Stimmen. Noch keinen Inhalt, nur den Verrat. Ein Flüstern, eher heiser, sie verunsichert. Ich weiß, was ich sehe und höre zu wenig, um zu wissen, ob es stimmt. Doch ich weiß es trotzdem. Gänsehaut lügt nicht. Sie sprießt an meinen Armen, auf meinem Rücken, schließt mich ein in eine Kälte, die von innen kommt, in einer Nacht, die heiß ist wie ein Tag. Ich wusste, dass es passieren würde. Und jetzt ist es passiert. Das weißt du nicht, denke ich. Oh doch, das tue ich. Genauso hat sie mich angesehen, jetzt ihn, meinen besten Freund, einen Verräter, den ich liebe wie einen Bruder, den ich hassen will und auch hasse, aber nicht so, wie er es verdient hätte, nicht so, wie ich ihn hassen könnte, wenn er mir nicht so wichtig wäre. Oder hasse ich ihn nur deswegen, weil Liebe und Hass nur von einer Haaresbreite getrennt werden, vom fragilen Unterschied zwischen richtig und falsch? Will ich wissen, was passiert ist? Genügt nicht das, was ich sehe? Ich will die Einzelheiten, ich will alles wissen. Will ich das? Reicht nicht dieser Auszug, diese Einsicht, dieser Moment zwischen 2 Menschen, die sich auf eine Art ansehen, wie Freunde sich niemals ansehen würden? Diese Blicke, eine Mischung aus verboten und hungrig, schuldbewusst, Blicke, die zur Uhrzeit passen, zu dieser verlogenen Stunde, Panik, Sehnsucht, unendliche Zuneigung. Es wäre schön, wenn es nicht so schrecklich wäre, wenn es nicht um sie ginge und um mich, wenn es Liebe wäre wie im Film, wie in einem Buch, wenn man sie mitfühlt und nicht darunter leidet. Ich sollte umkehren. Ich sollte nicht weitergehen, doch ich gehe weiter, angezogen von der Wahrheit und vom Schmerz. Einem Schmerz, von dem ich wusste, dass er kommen würde. Nicht wann, nur das. Der Moment sieht aus wie Liebe. Wie alles, was ich befürchtet hatte und noch mehr, weil David nicht nur mit ihr spielt, weil er es ernst meint, weil es mehr ist. Zum ersten Mal mehr. Für ihn und für mich. Das Schlimmste ist, dass wir ihn anlügen, höre ich David sagen. Ich stehe neben ihm oder neben mir, irgendwo in der Dunkelheit, auf irgendeinem Rastplatz. Wir können es ihm nicht sagen, David, erwidert Rosa. Es, da beginnt der Schmerz, genau da, wo die Unsicherheit endet und die Gewissheit anfängt. Wie ein Messer zwischen meinen Rippen, das sie langsam umdrehen. Er weiß es doch längst, sagt David. Was weiß ich längst, frage ich tonlos. Es ist die größte Stille, in der ich je stand. Leere Augen, leere Gesichter, ein ertapptes Schweigen, so laut, dass es kaum zu ertragen ist. Ich fühle mich wie damals, vor dem Sessel meines Großvaters. Er war da und nicht mehr da, so wie wir in diesem Moment. Rosa, David und ich stehen wie ein Dreieck im kalten Schein der Straßenlaterne. Wie 3 Kegel, die nicht getroffen wurden. Aber von uns ist nichts mehr übrig. Wir sind nicht mehr da.
Das war die Lesung mit Anne Freitag hier in Stories. Ihr neues Buch heißt Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte und ich bin sehr gespannt, was sie damit noch so für Preise abräumen wird in der nächsten Zeit. Interessantes Feld auf jeden Fall, das Jugendbuch. Hatte ich lange Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Aber jetzt werde ich mich, denke ich schon, in nächster Zeit mal ein bisschen mehr umgucken in dem Bereich. Nächste Woche geht es dann aber wieder in eine ganz andere Richtung hier. Dann hört ihr nämlich die Lesung mit Sophie Passmann. Ihr Buch habt ihr bestimmt schon in der Buchhandlung gesehen. So alt-rosa mit einer schwarzen Krawatte vorne drauf. Es heißt Alte weiße Männer. Und darüber werden wir beide sprechen. Nicht wie sonst im 1 Live-Haus in Köln diese Woche, sondern in Gelsenkirchen bei 3 Tage wach. Und wenn ihr diesen Podcast hier vor dem 22.06. hört, dann könnt ihr euch vielleicht noch Tickets sichern für die Lesung auf der Seite von 1Live. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt, wenn wir uns mal kennenlernen. Und auch sonst seid ihr natürlich alle immer herzlich willkommen zu den Lesungen in Köln. Auch da anmelden im Netz auf 1Live.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Spaß bei allem, was ihr so vorhabt und natürlich wie immer viele gute Stories.
Das war ein Podcast von Funk.